Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Das Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse ist ein intensives Bibelstudium, das zur Verdeutlichung des prophetischen Wortes konzipiert worden ist. Dieses Buch setzt sich ausführlich mit einem für die Gemeinde noch nie dagewesenen Ereignis auseinander, mit der Entrückung. Gründlich untersucht Arno Fröse die biblischen Befunde, die dieses Thema betreffen, und zeigt auf, warum die Beschäftigung mit der Entrückung für uns heute wichtig ist. Es ist die unausweichliche Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi, die uns gebietet, das Geheimnis der Entrückung zu erforschen. Hören Sie heute aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse die 30. Folge und damit den zweiten Teil des 15. Kapitels. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 15b. Das sichere prophetische Wort. Ein wiedergeborener Christ lebt nicht in der Finsternis, sondern lässt sich vom sicheren prophetischen Wort leiten. Im 2. Petrusbrief Kapitel 1 Vers 19 steht: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Inspiriert durch den Heiligen Geist verfasste der große Apostel Petrus diese Worte zu einer Zeit, als er sich bewusst war, dass sein Leben bald zu Ende gehen würde. In Vers 14 bezeugte er: Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Dieser Apostel betont die Tatsache, dass er die nahe bevorstehende Entrückung verkündigt hatte und die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Vers 16. Folglich verkündete Petrus mutig das prophetische Wort, das Kommen Jesu. Viele Christen erkennen nicht, dass das prophetische Wort seinen Höhepunkt in der Rückkehr Jesu hat und Teil des befreienden Evangeliums ist, das wir allen Menschen an allen Orten predigen. Man spürt, wie dringend es Petrus war, das prophetische Wort der Gemeinde anzuvertrauen. Wir haben nicht nur ein völlig gewisses prophetisches Wort, wir sollen auch darauf achten. Wir sollen wachsam Ausschau halten und uns der Ereignisse völlig bewusst sein, die in unserer Zeit stattfinden und auf das Kommen des Herrn hinweisen. Was Petrus sagte, beeindruckt mich: als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Es ist nicht schwer, Licht an einem dunklen Ort zu erkennen. Ganz gleich, wie schwach es auch sein mag, es ist leicht auszumachen. Licht muss man nicht ausrufen: Seht her, das ist Licht! Es hat eine solche Kraft, dass es die Dunkelheit aufhebt. Licht entblößt die Finsternis. Das Licht, von dem der Apostel spricht, führt uns sicher mitten durch das Chaos und die Finsternis dieser Welt. Wenn wir die Tageszeitung aufschlagen, Radio hören oder das Fernsehen einschalten, werden wir mit so vielen negativen Dingen konfrontiert: schrecklichen Katastrophen, Kriegen und Kriegsgerüchten, Leid und Tragödien. Uns werden alle möglichen Lösungen angeboten, von denen für gewöhnlich keine funktioniert, aber nicht das Licht der Welt. Doch inmitten der Dunkelheit unserer Gesellschaft haben wir das sichere prophetische Wort, das Licht, das uns durch die Dunkelheit führt. Wir werden nicht vergessen, dass die Finsternis nicht verschwindet, sondern noch stärker wird, je näher wir dem Ende kommen. Bis die Finsternis schließlich so groß ist, dass sogar die Kinder Gottes in der Gefahr stehen, das Licht aus den Augen zu verlieren. Ganz offensichtlich sprach Petrus nicht nur vom Kommen des Herrn, sondern wollte uns vor allem zeigen, dass der Tag auch in unseren Herzen anbrechen muss. Wie werden unsere Herzen erleuchtet? indem der Morgenstern ganz von uns Besitz ergreift und wir uns vollständig seinem Willen übergeben. Das prophetische Licht. Das Licht des prophetischen Wortes kann mit keinem anderen Licht verglichen werden, wie beispielsweise dem Tageslicht. Unser Tageslicht, das allen Menschen Licht bringt, macht keinen Unterschied zwischen den Erretteten und den Verlorenen, den Guten und den Bösen. Wir aber meinen das Licht in der Person des Herrn Jesus Christus. Johannes sprach davon am Anfang seines Evangeliums, und zwar in Johannes 1, die Verse 4 bis 5. Dort lesen wir: In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Dieses Licht scheint in die Finsternis, aber die Menschen erkennen es nicht. Warum ist das so? Ist dieses Licht nicht überall zugänglich? Doch, das ist es, sogar noch mehr als unser Tageslicht, das jeweils nur auf dem halben Globus scheint. In Vers 9 macht Johannes deutlich, dass das Licht für alle Menschen da ist. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Jeder einzelne Mensch wird mit dem Licht der Welt konfrontiert. Aber die größte Tragödie ist, die Finsternis hat es nicht begriffen. Vers 5. Das kommende Licht. Ungefähr 750 Jahre vor der Geburt Christi sah Jesaja dieses Licht kommen. Er schrieb in Jesaja 9, Vers 1: Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Das Neue Testament spricht in Matthäus 4, die Verse 14 bis 16 von der Erfüllung dieser Prophezeiung. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. An diesem Punkt müssen wir betonen, dass die Nationen teilhaben an diesem verheißenen Licht. Paulus sagt in Römer 15, die Verse 9 bis 13: Dass aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht: Darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und wiederum heißt es: Freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum: Lobt den Herrn, alle Heiden, und preist ihn, alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja: Es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie brauchen Licht. Ist es dunkel in Ihrem Leben? Macht Ihnen Ihr Umfeld zu schaffen? Wird Ihr tägliches Leben von Umständen diktiert, auf die Sie ganz offensichtlich keinen Einfluss haben? Wenn Ihre Lebensumstände so aussehen, dann erlauben Sie es dem prophetischen Wort nicht, das Licht Ihres Lebens zu sein. Mit anderen Worten, sie warten nicht wirklich darauf, dass unser Herr Jesus zurückkommt. Der Apostel Paulus erkannte die Gefahr, dass man nicht auf Jesus wartet, und schrieb den Korinthern im 1. Korintherbrief Kapitel 1, Vers 7, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Auf seine Rückkehr zu warten ist so wichtig, dass mir die Worte fehlen, um es zu beschreiben. Wenn wir auf ihn warten, rückt alles in den Hintergrund, was uns niederdrückt und belastet. Fangen Sie also heute an und streben Sie nach dem besseren Weg, dem prophetischen Wort, dem Wort in Person, dem Herrn Jesus Christus, damit er Ihr Leben erfüllen kann mit der Freude, die das Warten auf ihn mit sich bringt. Drittens, der Kampf zwischen Geist, Seele und Körper. Wir alle kennen die heute stattfindenden Ereignisse der Endzeit, wie Kriege und Kriegsgerüchte, Seuchen, Erdbeben, Hungersnöte und sogar Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, die für Verwirrung und Ratlosigkeit auf der Erde sorgen. Wir müssen nur die Zeitung lesen, Radio hören oder fernsehen. Pausenlos werden wir mit negativen Nachrichten konfrontiert, seien es Naturkatastrophen wie Tornados, Überschwemmungen und Dürren oder von Menschen verursachte Unglücke wie Verkehrstote, Flugzeugabstürze oder Brände. Solche Dinge sind in der Geschichte immer wieder vorgekommen. Sie haben nicht direkt mit unseren persönlichen, täglichen Kämpfen zu tun. Ich möchte hier deutlich betonen, dass wir nicht über irgendjemanden reden. Vielmehr sind sie und ich gemeint. Das Fleisch muss besiegt werden. In Römer 7, Vers 15 bekannte der Apostel Paulus, denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Das macht den Kampf zwischen Körper, Seele und Geist deutlich. In Vers 18 sagte er, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Diese Worte zeigen uns die Wahrheit über Paulus, der nicht viel über sich nachdachte und sich trotzdem mit seiner sündigen Natur konfrontiert sah. Er war sich der Tatsache völlig bewusst, dass es der neue Mensch in ihm war, der wirklich zählte. Weiter meinte Paulus in den Versen 19 und 20, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Er erkannte, dass sich das Fleisch nie vollständig dem Heiligen Geist unterwerfen kann. Deshalb rief er aus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Vers 24. Dieser Vers macht ganz klar, dass wir Gott nicht mit unserem Fleisch dienen können. Anders ausgedrückt, egal wie sehr wir uns bemühen, Gott zu gefallen, letzten Endes werden wir scheitern. Da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir Gott dienen, wenn wir es nicht schaffen, ihm in unserem physischen Zustand zu gefallen? Wir dienen Gott in Geist und Wahrheit. Anbetung in Geist und Wahrheit. Jesus sagte zu der samaritischen Frau am Brunnen in Johannes 4, Vers 23, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. So reagierte er, als die Frau versuchte, eine ökumenische Diskussion mit ihm anzufangen. Aber der Herr antwortete ihr mit der Wahrheit des prophetischen Wortes worauf sie bekennen musste: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Vers 19. Um ihre Äußerungen zu rechtfertigen, sagte sie: Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus machte deutlich, dass Gott der Vater nur in Wahrheit angebetet werden konnte. Seine Worte zeigten, dass sich die Nationen in absoluter Finsternis befanden. Vers 22a sagt: Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Dann betonte er in Vers 22b, dass echte Anbetung nur aus der Wahrheit kommen kann. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Das zweischneidige Schwert. Hebräer 4, Vers 12 zeigt uns den Weg zur Freiheit in Christus durch das Wort. Dort lesen wir: Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wollen Sie Gott dienen? Dann muss das Wort Gottes, das wirksamste und schärfste aller zweischneidigen Schwerter, ihre Seele und ihren Geist scheiden. Wir können Gott nicht mit der Seele anbeten. Das Wort Gottes verbietet das. Das zweischneidige Schwert scheidet nicht nur die Seele vom Geist. Es ist auch ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Nur das Wort Gottes zeigt uns, was wir denken und welche Überlegungen wir in unserem Herzen haben. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir mit dem Wort Gottes bedingungslos übereinstimmen. Wenn wir von dem geschriebenen Wort abweichen, fallen wir unter die Räuber. Und das führt schließlich dazu, dass wir keine Frucht zur Ehre des Herrn Jesus bringen. Seelische Gläubige. Die Worte in Hebräer 4, Vers 12 machen auch eine große Tragödie der Endzeit deutlich. Millionen von Gläubigen dienen dem Herrn in ihrer Seele und nicht in ihrem Geist. Ein Mensch, der seinen Glauben auf die Seele gründet, ist immer von den Umständen abhängig. Er ist unsicher und instabil in allen seinen Wegen und sucht ständig nach übernatürlicher Führung, die natürlich von den Mächten der Finsternis kommt. Außerdem wird so das grundlegende Prinzip des Evangeliums der Gnade zunichte gemacht. Wir sollen im Glauben und nicht im Schauen leben. Eine noch größere Tragödie ist die Tatsache, dass sich viele für Christen halten, weil sie emotionale Erfahrungen gemacht haben. In Wirklichkeit ist ihr Geist noch immer tot in Sünden und Vergehungen. Diese Menschen steuern auf eine große Katastrophe zu, wenn Jesus kommt und alle, die nicht aus dem Geist Gottes geboren sind, zurückbleiben werden. Obgleich sie dachten, sie wären ein neuer Mensch in Christus geworden. Sieben Merkmale. Im Leben eines Gläubigen sind bestimmte Merkmale zu finden, die sichtbar machen, ob ein Mensch wirklich vom Geist Gottes wiedergeboren wurde. In seinem Buch Sieben Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen weist Dr. Wim Malgo auf Folgendes hin: Jemand, der wiedergeboren ist, weiß das. Das neue Leben wird sichtbar. Er hat das Verlangen zu beten. Er hat Hunger nach dem Wort Gottes. Er wird viel Not leiden müssen. Er siegt über Versuchungen und Sünden. Ein wiedergeborener Mensch wartet freudig und gespannt auf die Rückkehr des Herrn Jesus. Wenn diese Dinge nicht in Ihrem Leben zu finden sind, müssen Sie sich ernstlich fragen: Bin ich wirklich wiedergeboren? Die Lust des Fleisches. Der letzte Kampf des Gläubigen ist der ständige Konflikt zwischen Geist und Fleisch. Den Galatern schrieb der Apostel Paulus in Galater 5, Vers 17: Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Mit anderen Worten, wir müssen die Werke des Fleisches ständig durch den Geist besiegen. Vers 16 garantiert uns den Sieg. Dort heißt es: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Was ist die Lust des Fleisches? In den Versen 19 bis 21 listet Paulus 18 Merkmale der Werke des Fleisches auf. Sehen Sie auch Kapitel 9. Denken Sie daran, dass die Zahl 18 aus 3 mal 6 besteht, was das Werk des Geistes des Antichristen offenbart. Die Frucht des Geistes. In den nächsten Versen lesen wir von der Frucht des Geistes. So in Vers 22 und 23: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Interessanterweise finden wir in dieser Liste keinen Hinweis auf Stolz, Selbstliebe, Selbstwertgefühl und andere abwegige Vorstellungen, die bei denen, die ein falsches Evangelium verkünden, heute eine große Rolle spielen. Vergessen Sie nicht, dass der Herr uns nur an der Frucht des Geistes erkennen wird. Ganz gleich, wie gut wir sind oder was wir in unserem Leben geleistet haben oder wie viel wir unserer Gemeinde, Missionsgesellschaften oder wohltätigen Organisationen gespendet haben. Diese Dinge sind gut, aber letzten Endes zählen sie nicht, wenn wir einmal vor dem Herrn stehen. Er hat gesagt: Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. Matthäus 7, Vers 20. Um unseren letzten Kampf zu gewinnen, müssen wir jederzeit über unser Fleisch siegen. Wenn wir im Geist leben, stimmen wir mit dem Wort Gottes überein und tun seinen Willen. Das hat zur Folge, dass wir nicht die Lust des Fleisches tun. Halten wir uns an 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Viertens, der Kampf gegen Täuschung. Aus der Bibel wissen wir, dass die Sünde durch Stolz in die Welt gekommen ist. Der Teufel, der Urheber der Sünde, hat ein Drittel der Engelwelt getäuscht und zudem die Tierwelt und den Menschen, die Krone der Schöpfung Gottes, der nach seinem Bild geschaffen wurde. Der Teufel ist der Gott dieser Welt und herrscht über sie. Er hat das Recht auf alle unerretteten Menschen auf der Erde. Die Bibel sagt, dass alle gesündigt haben und Gottes Herrlichkeit nicht erreichen. Jesaja 64, Vers 5 bestätigt diese unbestreitbare Tatsache mit den Worten: Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Römer 3, Vers 10 unterstreicht das und zeigt, dass es keine Ausnahme von der Regel gibt. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Ebenso wie Vers 12. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ein Ausweg. Gott sei Dank, dass er uns einen Ausweg gegeben hat. Nur ein Mensch hat jemals gelebt, der ohne Sünde war: Jesus Christus, vollkommen Gott und vollkommen Mensch. Er hat sich freiwillig am Kreuz von Golgatha geopfert. Er vergoss sein Blut für die Sünden aller Menschen, damit jeder, der zu ihm kommt, Vergebung empfängt. Der einzige Ausweg ist die Person, die in Johannes 14, Vers 6 sagte: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen Mittelweg, denn es gibt keinen Namen unter dem Himmel, durch den der Mensch errettet werden kann, außer dem Namen Jesus.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Buch Das Geheimnis der Entrückung von Arno Fröse hörten Sie soeben die 30. Folge und damit den zweiten Teil des 15. Kapitels. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.